Die islamistische Hamas hat die Leiche einer weiteren mutmaßlichen Geisel an Israel übergeben. Die israelische Armee hat mitgeteilt, der Sarg sei Mitarbeitern des Roten Kreuzes ausgehändigt worden. Laut der Waffenruhevereinbarung mit Israel muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben, wovon sich offenbar jetzt noch 18 im Gazastreifen befinden. Laut der Hamas oft unter verschütteten Tunneln oder eingestürzten Gebäuden, was die Bergung sehr verkompliziert. Dass die israelische Seite dieser Darstellung nur wenig Glauben schenkt, ist einer der Aspekte, die alle Seiten eher angespannt auf die aktuelle Waffenruhe blicken lassen. Wir tun das jetzt auch mit Simon Wolfgang Fuchs, Nahostexperte und Islamwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem, wo ich ihn auch erreiche. Schönen guten Morgen, Herr Fuchs.
Schönen guten Morgen.
Wir haben ja Anfang der Woche schon mit Ihnen gesprochen. Da war sehr viel Jubel und Euphorie in Israel zu spüren, zu hören, zu sehen nach der Freilassung der lebenden Geiseln. Wie würden Sie denn die Stimmung jetzt charakterisieren?
Ich würde sagen, es ist weiterhin ein kollektives Aufatmen. Zehntausende Reservisten sind zu Hause. Die Kibbuzim an der Grenze zu Gaza können jetzt endlich auch ihren Wiederaufbau beginnen. Und gleichzeitig traut man sich auch so ein bisschen zu träumen. Es ist ganz interessant, dass im Radio jetzt auch Lieder gespielt werden aus den 1990er Jahren, wo davon die Rede ist, wir werden die Waffen begraben, nicht die Kinder. Wir werden nicht die Gebiete erobern, sondern den Frieden. Und das ist etwas, was man sehr lange nicht mehr gehört hat, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen.
Das heißt, die Tatsache, dass aktuell nicht gekämpft wird zwischen Israel und der Hamas, dass dieser Gaza-Krieg aufgehört hat oder zumindest eingefroren ist, vorerst zum Halten gebracht wurde, darauf schaut man, das hält man für belastbar, ja?
Das hält man für belastbar. Gleichzeitig geht natürlich jetzt der Fokus auch auf das Schicksal der Geiseln. Immer mehr Details kommen jetzt auch ans Licht über ihren Zustand und wie sie diese 2 Jahre jetzt auch erlebt haben, wie sie in Käfigen gehalten wurden, in Gruben zusammengedrängt, wie sehr sie von der Außenwelt abgeschnitten waren. Das sind natürlich so Aspekte. Und gleichzeitig geht jetzt die Frage auch hin zu Aufarbeitung und wer ist auch verantwortlich. Also etwas, was die Regierung auch über 2 Jahre weggeschoben hat, weil man ja im Krieg ist.
Wie wichtig sind für die Menschen in Israel und für die Regierung die toten Geiseln, die jetzt nach und nach übergeben werden, beziehungsweise von denen die Hamas sagt, sie kommen an diese Körper gar nicht ran, weil sie eben unter Trümmern liegen?
Es ist auf jeden Fall wichtig, gerade um dieses Kapitel auch wirklich zu Ende zu bringen, um diesen Aspekt abzuschließen. Aber so wie ich das wahrnehme, neben allem Getöse und neben allen Drohungen, die sowohl von Seiten der israelischen Regierung als auch von Seiten Trumps kommen, ist es eigentlich allen klar, dass der Krieg nicht wieder aufgenommen wird und dass das eben jetzt auch noch dauern wird. Also das wird noch eine zähe Periode, weil es natürlich völlig unklar ist, welches Gerät man braucht, welche Teams, um überhaupt diese Geiseln zu lokalisieren.
Bleiben wir mal örtlich im Gazastreifen. Sie haben am Montag bei uns im Interview gesagt, die Hamas sei zwar beim Führungspersonal geschwächt, könne aber immer noch aus dem Stand viele bewaffnete Kämpfer mobilisieren. Das hat man ja im Laufe der Woche auch gesehen. Da hat es sogar Exekutionen durch die Hamas an vermeintlichen Kollaborateuren gegeben. Wie sehen Sie die Stärke der Hamas jetzt im Moment und mittelfristig?
Ich glaube, sie hat sich eigentlich noch weiter gestärkt, weil sie auch von Seiten von Donald Trump grünes Licht bekommen hat, jetzt erstmal für Ordnung zu sorgen, wie er das ausgedrückt hat und da eigentlich sein Platz gegeben hat. Gleichzeitig sehen wir auch israelische Berichte, dass es der Hamas gelungen ist, seitdem auch um die 50 Pickup-Trucks, hunderte von Kalaschnikows und andere Maschinengewehre, Granaten in ihrem Besitz zu bekommen, dass Israel vorher an Clans gegeben hat, die man bewaffnen wollte. Und gleichzeitig schauen israelische Soldaten zu, von dieser gelben Linie aus dem Gazastreifen, wo sich Israel zurückgezogen hat, wie die Hamas hier auch Jagd auf Kollaborateure macht und fragen sich auch, was war eigentlich das Ziel unseres Kampfes, wenn unser Feind jetzt hier wieder so erstarkt.
Ist dann die Frage, ob sich die Hamas entwaffnen lassen wird, überhaupt irgendwie realistisch?
Ich sehe eher so ein Szenario, wie wir das in anderen Kontexten in der Region haben, im Libanon, im Irak, auch in Syrien, wo die Regierung zwar darauf pocht, Gruppen zu entwaffnen, wie zum Beispiel Hezbollah im Libanon, aber es eigentlich nicht passieren wird. Und ich glaube, ich könnte auch mir vorstellen, dass es jetzt erstmal so weitergeht und wir hier nicht wirklich vorankommen.
Die Hamas ist ja nicht nur eine Miliz, sondern sie kontrolliert weite Teile des öffentlichen Lebens im Gazastreifen beziehungsweise das, was davon übrig ist. Wie soll ihr Einfluss gebrochen beziehungsweise abgestellt werden?
Ich glaube, sie muss gar nicht ihren Einfluss unbedingt ändern, weil in diesem Plan ist auch nicht vorgesehen, dass sie sich als Organisation auflöst. Sie soll die Waffen abgeben. Da gibt es jetzt natürlich irgendwie Gespräche und sie wird erstmal angeblich nicht beteiligt sein in dieser Regierung, aber als politische Kraft könnte sie weiter bestehen bleiben. Und auch die Trump-Administration hat ja auch mit zum Beispiel den Taliban und anderen Gruppen verhandelt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch gar nicht jetzt so das Problem ist für die aktuelle amerikanische Regierung.
Ja, von jenen in Deutschland, die es besonders mit der israelischen Sache halten, heißt es gern, die Hamas sei trotz ihrer Brutalität in der palästinensischen Bevölkerung sehr populär. Wie sehen Sie das?
Ich würde sagen, wenn wir auf die palästinensische Seite gucken, dann müssen wir uns erstmal auf das Schicksal der Leute auch sehen, die jetzt in den Gazastreifen zurückkommen nach Gaza-Stadt und einfach gar nichts mehr vorfinden. Und das sind jetzt Probleme, die hier im Vordergrund stehen. Ich glaube, da geht es nicht so sehr um die Hamas, da geht es um unermessliches Leid, auch Hoffnung. Selbst Leute, die noch bis Juli ein Haus hatten oder eine Wohnung in Gaza-Stadt, das jetzt auch zerstört ist und wo auch die Hilfe noch gar nicht angelaufen ist. Also auch dieser Grenzübergang zu Ägypten, Rafah, ist immer noch nicht offen, obwohl das der Fall sein sollte. Also das ist ein absolut isolate Zustände und ich glaube, das ist die Priorität oder das ist, womit die Menschen jetzt gerade zu tun haben in erster Linie.
Wir haben jetzt heute Morgen auch schon darüber berichtet, dass es gestern dieses Treffen von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky bei US-Präsident Trump gegeben hat. Dahinter natürlich die Hoffnung, dass der sich jetzt und sein Augenmerk auch und wieder stärker auf die Ukraine richtet. Wie sehr setzt man denn im Nahen Osten auf Trump und seine Regierung quasi als Ordnungsmacht und dass er und seine Administration da auch bei der Stange bleiben?
Ja, das ist natürlich die große Gefahr, dass man jetzt, wenn man quasi verordnet hat per Dekret, es gibt jetzt Frieden und alles ist gut, dass man dann auch nicht weiter dabei bleibt. Ich glaube, das sehe ich im Moment noch nicht so. Die amerikanische Administration ist noch sehr involviert, auch hier weiterhin zu garantieren, dass es jetzt erstmal weitergeht, dass der Waffenstillstand hält. Also im Moment ist dieses Commitment noch da, aber natürlich, man weiß es nicht, es kann sich auch sehr schnell wieder ändern.
Schauen wir abschließend nochmal auf die Lage in Israel selbst. Sie haben gesagt, es gibt weiter diese Freude, diese Euphorie darüber, dass die Geiseln zurückgekehrt sind. Das schon, das hält an. Gleichzeitig blickt sich eben, oder gibt es jetzt eben diesen Blick auf die interne Aufklärung dieses Terrorangriffs auch von vor 2 Jahren. Welche Art von Druck entsteht denn da gerade?
Ja, eigentlich hat der Oberste Gerichtshof am Mittwoch jetzt der Regierung 30 Tage Zeit gegeben, hier so eine staatliche unabhängige Untersuchungskommission einzurichten. Und hier könnte es sein, dass die Regierung Netanyahu auf Zeit spielt. Netanyahu möchte das auf gar keinen Fall, sondern dass er eher vielleicht eine Regierungskommission einrichtet, die nicht unabhängig ist. Und dann kann man wieder dagegen klagen. Das wird Monate dauern und damit kommt auch diese Aufklärung nur sehr schleppend voran. Gleichzeitig hat auch die Regierung jetzt beschlossen, den Krieg umzuändern von in eisernen Schwerterkrieg in Krieg der Wiedergeburt. Und da zeigt schon, wie man auch daran arbeitet, die ganze Narrative über den Krieg auch umzudrehen.
Das sagt Simon Wolfgang Fuchs. Er ist Islamwissenschaftler an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Herr Fuchs, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Sehr gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.